Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und natürlich Micha.
Moin.
Ja.
We are back.
Ja, schon leicht angeknuspert bei den Temperaturen draußen.
Nee, also ehrlich gesagt bin ich aufgeweicht bei dem aktuellen Wetter.
Oh, tatsächlich.
Ach. Jedem, naja, Wesen quält. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß gehabt am 1. Mai.
Danke. Freut mich total.
Du auch? Das freut mich ebenso.
Ja, genau. Ich habe über Harajuku geschrieben. Aber dein Banks wird doch gerade geräuchert, ne?
Ja, ja, bei uns ist heute dicke Luft. Um es vorsichtig auszudrücken.
Gib's zu, du hast wieder gezündelt.
Ja, ich doch, natürlich. Der Feuerteufel hat mal wieder zugeschlagen, ja, ja.
Ja. Mann. So.
Heutzutage darf man auch gar keine Hobbys mehr haben, ne?
Nein, darf man nicht. Nein, darf man definitiv nicht. So, wir haben mal wieder ordentlich Themen heute. Ich würde sagen, wir starten mal direkt, weil ist viel, aber vorher noch ein bisschen Werbung. Wir möchten euch mal wieder einen Shop ans Herz legen, und zwar japanische Lebensart. Denn wenn ihr japanische Produkte, Lebensmittel und vor allen Dingen Sachen, die man woanders eigentlich nicht findet, so spezielle Sachen aus Japan sucht, dann seid ihr da nämlich genau richtig. Ja, wir können euch den Laden eigentlich wärmstens empfehlen. Ich persönlich kaufe da nämlich auch sehr viel ein. Und naja, gute japanische Sachen braucht man immer.
Essen besonders.
Ja, vor allen Dingen Essen. Na toll, jetzt habe ich Hunger. Nein, ich hatte eigentlich schon die ganze Zeit Hunger. Okay, so, legen wir los, denn, wie gesagt, viel passiert. Wir fangen dann mal wieder mit Politik an. Wir bringen es schnell hinter uns, machen es kurz und schmerzlos, denn die japanische Regierungspartei hat eine extreme Schlappe bei den Nachwahlen kassiert, die jetzt am Wochenende waren. Wohlgemerkt, wir nehmen am Freitag auf, also das Wochenende davor, nicht das Wochenende vor dem Mittwoch. Irgendwas ist das echt kompliziert. Es ist nämlich so, dass drei Sitze für das Parlament, für das Repräsentantenhaus zur Wahl standen. Zwei davon sind wegen Betrugsskandalen frei geworden und einer da ist der Inhaber verstorben. Wohlgemerkt, Betrugsskandale, ratet mal, bei welcher Partei die waren. Haha, LDP. Naja, und ziemlich blöd, weil das ging alles komplett an die Oppositionspartei Konstituelle Demokratische Partei Japans, also sprich die größte Oppositionspartei. Das ist doch nicht das Schlimme. Naja, eigentlich ist es schon schlimm, aber das Schlimmste ist, dass auch die LDP ihren Sitz in Shimane verloren hat. Und Shimane gilt eigentlich als absolute Hochburg der LDP. Und das ist tatsächlich ein extremer Tiefschlag.
Jo. Heieieiei, man sieht es tatsächlich zum ersten Mal. Ja, okay, das ist auch das erste Mal, dass irgendwas Wahltechnisches passiert ist, seitdem die Umfragewerte so im Keller sind.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber es ist interessant. Wir hatten ja die letzten Monate ordentlich spekuliert, ob das sich auswirkt auf die Zahlen oder ob man wieder so tut, als wenn nichts gewesen wäre bei den Bürgern. Aber es ist zumindest eine interessante Entwicklung für den Anfang.
Ja, man muss dazu sagen, die Wahlbeteiligung ist übrigens richtig böse gewesen. Also die ist eigentlich gar nicht vorhanden gewesen.
Und der zum Wahl gegangen ist, der wollte nur der LDP eine auswischen.
Ja, so könnte man das sagen. Dementsprechend hatte der japanische Premierminister natürlich mal wieder wahnsinnig viel zu tun, nämlich damit zu dementieren, dass es Neuwahlen geben wird. Aber das kennen wir ja auch schon, das ist ja mittlerweile im Prinzip schon eine Tradition. Es passiert irgendwas bei der LDP, der Premierminister geht ran, es gibt keine Neuwahlen, er sagte, er will stattdessen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und politische Reformen vorantreiben.
Okay, also die Reformvorschläge, die waren ja ziemlich zahnlos. Ja, also, okay, vielleicht bin ich da zu diplomatisch, es wäre ein Haufe Käse.
Wir verweisen da mal auf die letzte Podcast-Folge, da wird da ein bisschen näher drauf eingegangen, aber ja. So könnte man das zusammenfassen. Er sagte halt auch, man nimmt das Ergebnis halt ernst und man sieht halt die Herausforderungen, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, bla bla bla. Sorry, es ist normales Politgelaber.
Ich wollte gerade sagen, das ist wieder der typische Standardtext aus seinem Notfallkästchen für wie soll ich jetzt dazu schnell eine Rede halten, ohne am besten viel zu sagen. Ja,
Man könnte fast meinen, haben Politiker eigentlich so ein Handbuch von dämlichen Phrasen, die sie immer bringen können?
Haben die nicht Ghostwriter? Ja, ist es nicht, dass die Reden meistens irgendwie von anderen Leuten geschrieben werden?
Ja, in der Regel eigentlich ja.
Ja, na gut, das erklärt, warum man immer denselben Bums hört.
Also es ist ja ihre Arbeit auch. Was mich mehr interessiert ist, tut das jetzt so wirklich weh? Weil die niedrigen Umfragewerte, die hat man irgendwie, man hat schon das Gefühl, dass es versucht wurde, die als ein neuer Normalzustand irgendwie so durchzudrücken, weißt du? Ne? Also ja, okay, wir sind halt niedrige Dinge, ja, wir machen aber so weiter wie bisher. Ne?
Das werden wir im September sehen, wenn die Wahlen zum Vorsitzenden der RDP ansteht. Und mittlerweile glaubt auch innerhalb der Partei kaum noch einer, dass er das nochmal gewinnen wird. Also aber wenn ja, er ja, tatsächlich die Wahlen gewinnen sollte im September, ich glaube, dann kann man sagen, okay, danke, der Politik ist wirklich alles scheißegal.
Aber wir hatten ja doch diese nicht niedergeschriebenen Regeln, dass ab so und so viel Prozenten Zuspruch von der Bevölkerung eigentlich was passieren musste. Und die LDP hat es halt in dem letzten halben Jahr oder plus einfach ignoriert, ja, egal wie niedrig
das AOKI-Gesetz, richtig, das ist ja, komplett ja, ignoriert ja. worden, wird auch weiter ignoriert. Man klebt halt eben am Stuhl.
Deswegen, die Frage, die es mir jetzt stellt, ist das jetzt hier Panik innerhalb der LDP wegen den verlorenen Sitzen? Oder sind sie auch ähnlich wie bei der AOKI-Regel und so und tun so, als wäre das eigentlich
richtig? Nein, also es ist tatsächlich so, es ist nicht davon auszugehen, dass die LDP großer Macht verlieren wird. Dafür ist sie einfach viel zu stark und sie ist ja omnipräsent, das muss man mal ehrlich sagen. Es wird jetzt auch keine Revolution auf politischer Seite geben oder so. Das Problem ist für mich, die Opposition ist einfach gnadenlos zerstritten und der traut man ja auch nichts zu. Mein Gott, ich wiederhole mich, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber es ist leider Fakt. Na, also insofern, nee, da wird nicht wirklich was passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir ab September neuen Premierminister haben. Ich meine, es ist auszuschließen, dass es eine Frau wird. Wir reden über Japan. Aber es wird wahrscheinlich einen neuen Premierminister geben. Und sollte es nicht der Fall sein, ich glaube, dann ist das Vertrauen in der Politik aber komplett bei der Bevölkerung futsch, weil da kann man die LDP einfach nicht mehr ernst nehmen.
Ich meine, wir hatten schon Regierungswechsel in Japan in der Vergangenheit.
Ja, es 2011, ne?
Ja, und davor natürlich auch, ne?
Ja,
es gibt definitiv einen Punkt, wo dann das Fass übergelaufen ist für den japanischen Wähler. Nur jetzt kann man halt noch nicht sagen, ob der wirklich schon ewig hinter uns liegt oder noch vor uns oder überhaupt kommen wird. Es wirkt alles, weil halt die LDP sich so träge und uninteressiert dem Ganzen, so apathisch dem zeigt, wirkt es einfach, kann man es nicht einschätzen, weißt du? Man sieht keine Panik, also kann man nicht sagen, was da los ist, ne? Man sieht gar nichts, ja, man sieht einfach nur einen Standard.
Das tatsächlich nicht, aber auf der anderen Seite, wenn du halt eine Opposition hast, der da auch nicht zutraust, der toll.
Ja.
Das bringt dann halt alles nichts. Also das Problem ist halt, das System ist so festgefahren. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit tatsächlich einen Wechsel an der Macht sehen werden. Die LDP wird auch bei den nächsten Wahlen immer noch an der Macht bleiben. Und das wird sich wohl auch nicht ändern. Also jedenfalls nicht so schnell, weil das letzte Mal war ja eigentlich nur, weil die Leute wirklich sehr unzufrieden waren mit Abe. Und dann kam ja auch noch die wirtschaftliche Situation dazu. Und das sieht ja jetzt alles ein bisschen anders aus. Hinzu kommt, dass ja auch die Wahlbeteiligung so dermaßen abgesackt ist, weil halt zu viele Menschen mittlerweile frustriert sind. Die gehen einfach nicht mehr zur Wahl und sagen sich halt auch, ja, pff, ändert sich doch sowieso nichts. Ist ein Fehler, man sollte immer zu einer Wahl gehen, wohlgemerkt. Aber ich kann diesen Frust mittlerweile wirklich sehr gut nachvollziehen.
Ja, also mir ist es auch wirklich wurscht, Piepe, wer an der Regierung steht und wie sie sich nennen. Die Politik ist mir wichtig. Wenn also die LDP jetzt durch Wahlergebnisse und Sonstiges gezwungen wird, ihre Politik zu ändern, dann ist es mir auch recht, ne?
Richtig.
Ja, das sehen wir halt dann.
Aber das wird nicht passieren. Übrigens, der Name ist schon wichtig. Ich würde ihn gerne schreiben und aussprechen können. Weil ich werde das öfters machen müssen. So, heute, also der Freitag, ist ja Tag der Pressefreiheit. Und zum Tag der Pressefreiheit veröffentlicht Reporter ohne Grenzen ja bekanntlich die Rangliste der Pressefreiheit. So, das ist jetzt auch wieder passiert und da sieht Japan gar nicht gut aus. Japan ist ja in den letzten Jahren immer weiter nach unten gekachelt. Letztes Jahr waren wir auf Platz 68. Jetzt ist Japan auf Platz 70. Tada! Grund, das Misstrauen gegenüber Journalisten wird immer größer. Also das ging ja los damals mit dem Amtsantritt von Premierminister Shinzo Abe. Da wurde so ein, ich weiß nicht, der stand halt Journalisten sehr negativ gegenüber und das hat halt wirklich so ein Umfeld von Misstrauen auch in der Politik geschaffen. Und das wird halt immer größer. Dazu kommt die Medienkonzentration in Japan wird auch immer größer. Damit verbunden sind natürlich wirtschaftliche Interessen, die automatisch zur Selbstzensur führen. Was sich wirklich auch immer mehr bemerkbar macht, das merken wir ja auch, weil wir arbeiten ja mit japanischen Verlagen zusammen. Und manchmal fragen wir uns dann, ey Leute, sagt mal, bitte, was schickt ihr uns da? Also jetzt zum Beispiel nach der Wahl waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir so dachte, ja, noch eine bessere Lobhymne auf der LDP kann man wirklich nicht schreiben. Dankeschön. Und dann gibt es noch ein ganz anderes Problem. Und das ist einmal das Whistleblower-Gesetz. Das wurde 2013 erlassen und schränkt halt ein, dass eben, oder beziehungsweise das Gesetz erlaubt der japanischen Regierung, dass Informationen als Staatsgeheimnisse deklarierte für 60 Jahre unterm Radar laufen, also sprich nicht unter Verschluss gehalten werden. Gibt man die Informationen trotzdem weiter? Blöd. Das Problem bei dem Gesetz ist allerdings, ja, es ist nicht eindeutig geklärt, was als Staatsgeheimnis zählt. Dies ist also brandgefährlich. Und dann gibt es noch die sogenannten Kisha-Clubs. Das sind exklusive Clubs, wo halt eben Journalisten aus von bestimmten Magazinen etc. bla sich versammeln. Und diese Clubs benachteiligen freie Journalisten und auch ausländische Reporter. Weil wenn zum Beispiel Kisha-Club eingeladen wird zu einer Pressekonferenz, kann man davon ausgehen, dass freie Journalisten und auch ausländische Reporter gar nicht erst eingeladen werden. Und das größte Problem, das stellen tatsächlich nationalistische Gruppen dar. Die greifen nämlich immer mehr Journalisten an, besonders oder bevorzugt in sozialen Medien, wenn sie der Meinung sind, dass eine Berichterstattung unpatriotisch ist. Ist uns übrigens auch schon passiert.
Ja, es ist immer wieder ein Problem des Journalismus, dass, ja, das ist auch einfach ein Problem, wie schwer das teilweise ist, journalistisch zu schreiben und zu arbeiten. Ne? Weil du willst vermeiden, dass du einfach nur die Politik wiedergibst, so wie der Politiker es von sich gegeben hat, weil dann machst du eigentlich nur für ihn die Pressearbeit. Ne?
Ja. Ja. Also es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Politiker was sagt, dann muss man das, was er sagt, natürlich klar auflisten. Aber man muss halt eben einfach auch, ich sag mal, erklären. Also sprich, die Gesamtsituation, wie sie eigentlich da ist, die halt eben der Politiker auch anspricht. Und da fällt natürlich auch sehr viel Negatives, weil wir wissen ja, Politiker stützen sich immer gerne nur auf positiven Scheiß. Und das kommt halt nicht ganz so gut an. Dazu kommt dann auch noch, dass ja, als Yoshihide Suga an der Macht war, er ist ja auch ganz böse gegen Journalismus vorgegangen. Da war ja dann auch wirklich schon die Befürchtung, dass er dafür sorgen wird, dass halt wirklich ein Rasenmäher durch die Medienlandschaft in Japan fährt. Gut, Gott sei Dank ist das nicht passiert, aber naja, trotzdem, Platz 70, das ist schon wirklich ouch. Ist übrigens das Schlusslicht unter den G7-Staaten. Man muss aber auch dazu sagen, das Arbeitsumfeld für Journalisten ist in Japan Gott sei Dank relativ sicher. Auch wenn es schon öfters Klagen von Politikern gab und so weiter. Aber trotzdem kann man sagen, okay, es ist tatsächlich sicher, solange man sich eben ans geltende Recht hält. Also sprich an diese Whistleblower-Regel.
Whistleblower.
Danke, Whistleblower, so hieß das. Ach, verdammt.
Ja, es ist ja komisch, dass sie dieses Wort genommen haben, weil normalerweise ist es eine Bezeichnung für jemanden, der bei Missbrauch in einer Firma oder so sich meldet an die Presse, ne, um das aufzudecken. Und ja, das gibt dem Ganzen einen ganz komischen Beigeschmack. Als wenn jedes Mal, wenn irgendwelche Staatsakten als Geheimnis deklariert werden, dass dann da was Unschönes ist, ne, dass die Regierung vertuschen möchte. Warum tut ihr selber das Whistleblower-Gesetz nennen? Whistleblower passieren nur bei irgendwelchem Missbrauch. Also kommt schon.
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ne? Also ich meine,
es geht um nichts anderes, als um zu vertuschen.
Und ja, klar, aber sie tun sich halt selber so implizieren, als würden sie andauernd Missbrauch begehen, wenn sie irgendwas als Staatsgeheimnis deklarieren. Und das ist ja nicht so. Man muss manchmal viele Sachen als Geheimnis deklarieren. Geht um nationale Sicherheit und andere Dinge. Ne?
Genau, bloß weil ich irgendwelche Geheimakten der Regierung rausballer, bin ich nicht gleich ein Whistleblower. Also dann,
nein,
da
das
ist halt,
natürlich
das
nicht.
Das ist halt diese krasse Unterscheidung, die man eigentlich macht. Deswegen fand ich die Bezeichnung auch etwas skurril.
Tja. Ja gut, sie haben sich halt so genannt. Übrigens, Deutschland hat sich von Platz 21 auf Platz 10 verbessert. Man muss allerdings auch dazu sagen, weil das wird ja gerade so richtig schön euphorisch gefeiert, dass es im deutschen Journalismus irrsinnig viele Probleme gibt. Zum Beispiel im Lokaljournalismus. Wir haben in unserem Artikel dazu einen Beitrag des MDR verlinkt. Das solltet ihr bei Interesse euch wirklich mal anschauen. Denn da gibt es wirklich ganz, ganz große Probleme. Und daran nicht ganz unschuldig ist eine bekannte Partei, dessen Name ich jetzt mal nicht nennen möchte.
Oh ja, aber du, da ist eine ganze Menge dran schuld. Die ganze Landschaft, wie sie sich verändert hat, von den Printmedien weg zum Digitalen und dem Aufkommen der sozialen Medien, das hat so viel verändert. Ne?
Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Informationsfluss unter Google dran schuld ist. Aber darüber reden wir jetzt auch nicht, weil darüber könnte ich jetzt Stunden reden und das lassen wir mal lieber.
Sagen wir einfach, es sind mehrere Faktoren, die damit reinspielen. Es ist nicht immer nur die eine Partei oder die eine Gruppe, die daran schuld ist. Es sind halt viele Dinge.
Ja, so ist es.
Das sowieso. So, der April ist um. Yay. Tja, und was sollen wir sagen? Er war warm in Japan. Und zwar so warm wie seit 130 Jahren nicht mehr. Man muss dazu sagen, wahrscheinlich sogar noch ein paar Jahre drauf, aber vor 130 Jahren hat man mit der Wetteraufzeichnung angefangen. Und die Durchschnittstemperatur lag laut der japanischen meteorologischen Agentur, also der JMA, durchschnittlich bei 2,7 Grad über normal.
Puh, Durchschnittswerte sind immer so blöd, weil Zahlen verwirren einen, aber 2,7 Grad über den Durchschnitt bedeutet sehr, sehr viel. Nur, damit ich es mal gesagt habe.
Letzten Sonntag wurden übrigens auch in einigen Städten schon über 30 Grad gemessen. Das ist für den April sehr ungewöhnlich.
Ah, ja, nee, du, ja, ich meine, wir kennen es ja. Wir haben auch wilde, schöne Achterbahn bei uns. Ich habe 28 Grad in der Sonne genossen am 1. Mai, ne? Und andere Leute sind abgesoffen.
Ja, oder saufen gerade ab, je nachdem. Aber das Ding ist halt, auch in Japan wird es halt immer wärmer. Die JMA prognostiziert auch für die Monate Mai bis Juli überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Das sollte einen zu bedenken geben, denn Japan ist allgemein schon ziemlich warm und es wird ja in den letzten Jahren wurde es ja auch immer heißer. Und wenn das jetzt noch einmal einen obendrauf gibt, na dann Prost Mahlzeit, das wird, ouch. Achso, ja, und Risiko vor schweren Regenfällen von Juni bis Oktober ist übrigens auch gegeben. Also sprich, man muss mit häufigen Überschwemmungen rechnen.
Ja,
man darf nicht vergessen. Ist halt das Problem. Also, Entschuldigung, ich meine, große Hitze bringt auch meistens halt schweren Regen nach sich. Ja. Vor allem, wenn die Hitze über längeren Zeitraum anhält. Also das kennen wir ja aus Deutschland auch schon. Große Hitzewellen bringen meistens sehr viel unangenehmes Unwetter mit sich. Und richtig, naja, gut, Japan kann da ja ein Liedchen von singen.
Richtig, und wenn man in Japan von schweren Regenfällen spricht, dann ist das schon ein Indikator von, hol dir mal das Gummiboot.
Ja, wir haben ja auch in Japan noch die Regensaison, die jetzt kommt.
Mhm.
Das ist ja auch von dem ganzen Klimasystem da drüben in dem Osten bedingt. Und das lässt sich nicht einfach so aufhalten. Das wird nur ein kleines bisschen das wird sich verstärken. Das ist wie, als würdest du das ganze Klimasystem in die Waschmaschine schmeißen und auf Schleudergang stellen.
Richtig.
Ja.
Im April wurde ja ein neues Warnsystem für Hitzschlag eingeführt in Japan. Das wird halt immer zu bestimmten Bedingungen zusätzlich zum normalen Hitzewarnsystem aktiviert. Also wenn es halt richtig schlimm wird. Und die japanischen Gemeinden haben jetzt darauf reagiert und angekündigt, dass sie jetzt Kühlzonen einrichten werden. Also es ist etwas, was einige Gemeinden in Japan schon machen, darunter auch in Tokio. Aber jetzt bauen halt tatsächlich sehr, sehr viele Gemeinden oder richten sehr, sehr viele Gemeinden diese Kühlzonen ein. Die befinden sich dann zum Beispiel in Gemeindegebäuden oder halt auch Supermärkte sind aufgefordert, sowas einzurichten, damit man dann halt eben wirklich, wenn es richtig übel wird, da Schutz suchen kann.
Ja, es ist teilweise auch wirklich gefährlich.
Ja.
Keiner ist dagegen gefeit, ne? Niemand, nur weil er aus Japan kommt, kann auf einmal Hitze ab. Das ist besonders gefährlich für viele ältere Leute, deren Klimaanlage vielleicht nicht so gut funktioniert oder die gar keine haben.
Richtig.
Und das ist dann gut, wenn man sich den Tag über irgendwo aufhalten kann, wo man halt nicht gegrillt wird.
Und es wurde ja auch schon darauf hingewiesen von den Kühlmaschinenherstellern, die sollen doch jetzt bitte anfangen, sich entweder neue Geräte zu kaufen, wenn sie sie dringend brauchen, oder sie zumindest einmal kontrollieren lassen und Test laufen lassen.
Genau, hatten wir ja letzte Folge, oder? Ne? Oder genau. Vorletzte, ich weiß es nicht mehr.
Ja, irgendwie so in einem Dreh. Auf jeden Fall, ja, es ist zwingend erforderlich.
Außerdem sollten Touristen, weil du das ja schon angesprochen hattest, das nicht unterschätzen, bloß wenn man die Hitze in Deutschland vielleicht verträgt, heißt es nicht, dass man die auch in Asien, also in Japan, explizit verträgt, weil das ist eine ganz andere Hitze als bei uns.
Ja.
Also man sollte das auf keinen Fall unterschätzen, weil in Japan fühlen sich 35 Grad ganz schrecklich an als bei uns. Also das ist ein ganz anderes Verhältnis. Man sollte sich da nicht überschätzen.
Richtig, und noch kommt hinzu, Japan ist ja nicht das einzige asiatische Land, das unter steigender Hitze leidet. Also zum Beispiel ist Vietnam momentan gerade richtig am Grillen, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch Thailand, da ist, also das ist nicht mehr feierlich. Da
Indien wurden, ist auch ganz extrem gerade. Also wie hat jemand gesagt, die Gegend ist im Prinzip eine einzige große Bratpfanne.
Ja. In also Thailand jetzt wurde jetzt schon mehrmals tatsächlich eine Hitzewarnung rausgegeben und die Bevölkerung aufgefordert, nicht rauszugehen. Und das ist schon wirklich hart.
Ja, es ist schwer, das wirklich jemanden so rüberzubringen, der noch nicht da war. Du kannst es nicht wirklich sagen, das ist wie in einer Sauna. Bist du in einer Sauna, dann weißt du, wie es sich anfühlt. Nee, es ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, als wäre atmosphärischer Druck und Luftzusammensetzung anders dort als bei uns. Mhm. Ne? Es fühlt sich anders an zu atmen. Egal, welche Temperatur es ist. Es ist sehr interessant. Trotzdem, aufpassen, wenn man nach Japan fliegt oder nach Asien.
Richtig.
Ja. Jemand meinte mal zu mir, das fühlt sich an, als wenn man in einem ganz kleinen Raum sitzt und gleichzeitig in der Badewanne ist, aber eigentlich nicht im Wasser, sondern halt nur praktisch diesen Dunst abkriegt. Also es ist so, als wenn man regelrecht eigentlich in so einem Dampfkochtopf ist.
Ja, ja, das beschreibt es auch tatsächlich richtig gut. Das trifft es genau. Und ja, auch wenn immer noch einige Leute sagen, Klimawandel, das ist doch eh nur Medien, bla, so das blub. Ja, sorry Leute, aber das sind nur mal die Auswirkungen. Das muss man halt sagen. So, nächstes Thema. Kennt ihr alle den Film Vom Winde verweht? Oder die Serie, war das die Serie oder ein Film?
Das war ein Film.
Ne? Ich habe ihn nie gesehen. Ha, ich kenne ihn nicht. Tada, also nur den Namen. Und in der Präfektur Aichi wollte man das mal nachspielen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt, also ganz ernsthaft, das ist so eine kuriose Geschichte. Denn die persönlichen Daten vieler Bewohner dieser Präfektur sind nämlich tatsächlich vom Winde verweht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht da um Daten von 121 Haushalten aus der Region. Und zwar personenbezogene Daten. Das ist Mitte April passiert. Und zwar ist der Wind tatsächlich dran schuld. Es ist, also, wie soll ich sagen, es ist ja in Japan schon vorgekommen, dass zum Beispiel persönliche Daten flöten gegangen sind, die sich auf Disketten oder USB-Sticks befanden. Das sind dann klein, kann man mal verlieren. Gut, wenn man noch Disketten benutzt, dann ist das sowieso kurios, aber egal. Ja, man dachte sich in der Präfektur wahrscheinlich, wir machen das mal ein bisschen anders. Man druckte den ganzen Spaß nämlich aufs Papier aus, packte es in einen Karton. Und dann sollte er auf dem Handkarren in das Hauptgebäude gebracht werden der Verwaltung. Problem war, es war halt ein bisschen windig an dem Tag. Ich glaube, mehr muss ich dazu jetzt auch nicht sagen, oder?
Eine kleine Orkanböne kam und batschte einfach den Wagen um und den Karton ebenso und verteilte das in der ganzen Landschaft. Und man hat ein paar Tage nach gesucht, aber man konnte sie nicht vollständig alle wieder finden.
Richtig,
man
hat genau genommen.
Es tut mir schon irgendwie leid, ne? Also. Ja.
Aber hey, man kam jetzt zumindest auf die Idee, dass eine Digitalisierung so etwas verhindern könnte. Besser spät als nie, ne?
Ich wollte gerade sagen, immerhin hat man aus dem ganzen Jahr gelernt. Das ist ja wenigstens ein Erfolg, aber es ist schon ziemlich lustig. Es hat so ein bisschen was von Cartoons von damals.
Ja,
ne? So.
Eigentlich schon. Vor allem, wenn man bedenkt, ich meine, Japan hat gerade erst vor noch nicht allzu langer, oder was ist gerade erst, nein, vor noch nicht allzu langer Zeit die Diskette abgeschafft und das Faxgerät den Kampf angesagt. Und dann kommt da eine Präfektur und druckt den ganzen Mist auch noch auf Papier aus. Also ernsthaft. Oh,
ja.
Das tut so weh, aber es könnte eigentlich, ohne Witz, das könnte Deutschland sein.
Wobei ich mal sage, ich bin zwar ein großer Fan von Digitalisierung, aber ich finde, bestimmte Daten sollte man auch auf Papier haben, einfach nur, weil wenn wirklich mal kompletter Totalausfall ist, sollte man gewisse Grundsachen halt vorhanden haben. Zum Beispiel Krankenakten von Patienten sind vielleicht als Papier nicht ganz verkehrt in Krankenhäusern als Beispiel.
Ja, ist schon richtig, aber es gibt halt einfach auch Sachen, da muss man ganz ehrlich sagen, also so jetzt die normalen Informationen, in der digitalen Welt kannst du die schon aufbewahren, solange man es halt absichert. Das Problem ist halt, wenn man dann also überhaupt auf diese Idee zu kommen.
Ja, also Datenaustausch, das ist ja das Wilde. Nicht, dass man einfach das abgespeichert hat auf Papier, dass man das irgendwo in Ordnern bei sich im Archiv hängen hat. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber dass du dann sagst, wenn wir Daten austauschen müssen, dann drucken wir jetzt fast 2000 Seiten aus und verschippern die in einem Karton. Ach, Entschuldigung.
Ja, na gut, das macht wirklich keinen Sinn. Aber das hat auch so ein bisschen deutsche Behördenqualität, ne? Füllen Sie das Formular aus, schicken Sie es uns, damit wir es einscannen können und dann digitalisieren.
Du redest gerade von der BAföG, ne?
Ja. Also das ist grundsätzlich, das ist sämtliche Behörden. Also wobei bei uns in der Region versucht man es langsam anzupassen, aber vor 2-3 Jahren war das noch, bitte schicken Sie uns also das per
Post
hin.
Ich weiß so viel, dass die BAföG-Behörde, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, da wurde ja jetzt der digitale Antrag eingeführt. Ist ja super, aber die drucken trotzdem jeden Antrag aus und bearbeiten den auf Papier.
Ja, ich mein, das ist halt andersrum, ne?
Das ist alles nur noch, oh, das tut alles so weh, ernsthaft. Ich meine, ach nee, komm, lassen wir das. Das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, wirklich nur noch bis zum Schleudertraum an den Kopf schütteln. Es ist fürchterlich, was sich da teilweise Verwaltungen und sonst was und zwar wirklich überall leisten. So, nächstes Thema, weil wir ja gerade schon so ein bisschen bei der Digitalisierung sind. Das japanische Kabinett hat nämlich jetzt ein Gesetz zur Regulierung von App-Stores beschlossen. Das wird auch mal Zeit. Das ist im Prinzip das Gleiche, was die EU hier gemacht hat. Es geht nämlich darum, dass eben die großen App-Store-Anbieter, also sprich Apple und Google, also, ne, die haben ja gleichzeitig auch noch das Smartphone-Betriebssystem inne und sind logischerweise beide die Platzhirsche. Und die sollen halt eben einfach nicht mehr App-Anbieter beschränken. Das heißt, einmal was die Zahlungsmethode angeht, da ist Apple zum Beispiel sehr gierig. Die sagen halt, nö, alles hier über unseren Zahlungssystem und dann 30% an uns. Ich meine, Google ist da jetzt auch nicht besser, da sind es dann, glaube ich, 21% oder 27% oder so. Und man sagt halt eben einfach auch, ja, Drittanbieter-App-Stores und so weiter, nö. Ne, Sicherheit geht vor, Blasels, blub. Und da sagt man jetzt auch in Japan, es reicht einfach, das kann so nicht weitergehen. Und dementsprechend hat man jetzt tatsächlich festgelegt, dass eben Google und Apple Drittanbieter erlauben müssen, also sowohl App Stores wie auch Zahlungssysteme, um eben den Wettbewerb zu fördern. Und das ist jetzt hier schon wirklich heftig, muss ich sagen. Bei Nichtanhaltung droht eine Strafe von 20% des in Japan erzielten Umsatzes. Und sollte man sich weiterhin weigern, dann drohen 30% nochmal extra obendruf.
Nicht-Einnahmen, Umsatz.
Umsatz, Entschuldigung.
Ja, nee, du hast Umsatz gesagt. Deswegen, also, ich will es nochmal betonen. Es ist ziemlich heftig.
Mhm.
Ja.
Und es geht dann nicht nur um die Smartphones, es geht um die Gesamteinnahmen. Und das ist vor allen Dingen gerade bei Google, die ja bekanntlich mit Werbung ordentlich in Japan verdienen. Autsch.
Ja, das tut mehr weh als alle anderen Geldstrafen in der Hinsicht. Ja. Auch wenn wir da große Summen manchmal sehen in den Nachrichten, ne, mehrere hundert Millionen oder so, dann ist es trotzdem prozentual umgerechnet nicht so viel. Dann ist es ein Bruchteil von dem, was die hier dann an Strafe bekommen würden.
Eben. Und man muss ganz ehrlich sagen, es wird Zeit, die Macht der beiden wirklich zu brechen.
Also, es ist, ja, es muss reguliert werden.
Ja.
Es fällt nicht wirklich unter so Antimonopolgesetze, weil das japanische, ja, Japan hat ja auch ein Antimonopolgesetz, ist aber dafür natürlich nicht wirklich zuständig, ne?
Ja, also es gibt schon Regelungen. Das Problem ist daran halt eben, das soll halt immer im Nachhinein oder greift im Nachhinein. Hm. Dieses Gesetz ist das Erste, was halt von vornherein sagt, nee, Leute, so nicht.
Gute Sache.
Mhm. Wird auch Zeit. Weil man hat diese großen Konzerne, gerade IT-Unternehmen, lange Zeit einfach freie Hand gelassen. Und das führt zur Markteinschränkung. Weil klar, ich meine, die haben jetzt da ihre Machtbasis aufgebaut, die soll erhalten bleiben, weil das Geld muss sprudeln.
Ja.
Ja, und das macht man mit aller Gewalt oder mit allen Möglichkeiten, die man hat. Und wird halt alles kalt ausgenutzt. Ich meine, das sieht man auch in anderen Bereichen.
Ja, also der faire Wettbewerb muss erhalten werden.
Ja.
Und dann haben die halt Pech gehabt. Dann kann von mir aus die Strafe so hoch sein, wie es notwendig ist. Hauptsache, es tut weh.
Weil, richtig.
Also ich glaube nicht, dass die irgendwie sich da sie werden sich natürlich dagegen auflehnen, aber sie werden sich dem fügen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, wobei man auch ehrlich sein muss, Japan ist jetzt nicht gerade der Hauptmarkt der beiden Unternehmen. Aber wenn halt noch weitere Länder mitziehen, auch in den USA, sind die ja mittlerweile doch endlich auf den Trichter gekommen, zu sagen, ja, vielleicht sollten wir jetzt langsam mal die Unternehmen ein bisschen einschränken. Die EU macht da ja sowieso schon ganz kräftig mit. Und das wird halt einfach, wie gesagt, Zeit. Also je mehr mitmachen, desto besser wird's.
Mhm. Ja,
weil es gibt Alternativen und warum nicht nutzen? Ich meine, dieses Argument, ja, wir machen damit unser Smartphone für den Nutzer sicher, ist mal totaler Blödsinn. Denn auch in den regulären App-Stores kannst du dir Apps ziehen, die dich aushorchen oder.
Ja, besonders in denen. Mhm. Naja.
So, anderes Thema, denn wir haben ja noch die Sache mit, Japan hat einen kleinen Arbeitskräftemangel und stützt sich immer mehr auf ausländische Arbeitskräfte. Jedes Mal, wenn wir dazu einen Artikel posten, haben wir schlagartig ganz viele Kommentare in Richtung, ja, die wollen doch gar nicht die ausländischen Arbeitskräfte haben, das stört die Menschen doch und so weiter und so fort. So, und jetzt gibt es eine Umfrage einer großen, und zwar der größten Tageszeitung in Japan. Und da stellte sich heraus, naja, 62% der wahlberechtigten Japaner finden das eigentlich gar nicht so schlecht, was die Regierung da macht.
Juhu, es steigt.
Ja. Oh, jetzt hat man doch die Meinung des Volkes und dann ist nicht das, was man die ganze Zeit herumversorgt. Na, das Richtig. Ist jetzt doof gelaufen.
Tatsächlich sprachen sich nur 28% der Befragten dagegen aus.
Okay, ja. das ist jetzt schon eine merkliche Veränderung noch zu so vor fünf Jahren oder so.
Tatsächlich die größte Veränderung. Also ja, es gibt definitiv eine Veränderung. 2018 waren es noch 44% und 46% gegen ausländische Arbeitskräfte. Wie gesagt, hat sich jetzt gedreht. Aber die große Besonderheit ist, dass immer mehr ältere Leute tatsächlich sagen, wir sind dafür.
Ja, ich denke mal, es ist einfach nur ein Fall von klarem Menschenverstand, weil ich denke, auch die ältere Generation wird langsam feststellen, ups, wir haben so ein kleines Arbeitskräfteproblem und wenn wir halt nicht von außen welche reinholen, wir können halt keine Kinder herzaubern. Das wäre zwar super praktisch, geht aber leider nicht.
Ja, und spätestens, wenn man dann im Pflegeheim sitzt und auf einmal nicht mehr gepflegt wird, ist das schon ein bisschen unpraktisch.
Ja. Außerdem hat man vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, wenn man jetzt so die letzten Jahre ist Japan halt internationaler geworden. Also es lässt sich ja nicht abstreiten, dass die auch einfach festgestellt haben, die Ängste, die wir vielleicht hatten, die sind total unberechtigt. Ne? Also Japan ist jetzt nicht unbedingt radikaler geworden oder ist auch nicht gefährlicher geworden oder alle anderen Befürchtungen, die man haben könnte, sondern es ist eigentlich fast gleich geblieben.
Ja, im Prinzip schon. Also es ist ein Lerneffekt auf jeden Fall auch vorhanden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich merkt man halt einfach den Arbeitskräftemangel auch überall. Ich meine,
die Japaner. Ich frage mich jetzt wirklich, ob das einfach nur so mit der Zeit die Einsicht gekommen ist oder ob das wirklich auch dann die Schiene ist, die japanische Regierung gefahren hat, ob die da was geholfen hat, weißt du?
Nein,
dass die Leute auf die Regierung hören, die, besonders die Ältere, wenn sie sagen, wir müssen das ändern, indem wir halt Auslandskräfte holen. Ja?
Nein, die Medien. Tatsächlich hat seit 2018 die Berichterstattung über den Arbeitskräftemangel exorbitant in Japan zugenommen.
Oh, okay.
Und du findest das mittlerweile alle 1 bis 2 Tage, schreibt irgendjemand drüber, weil es wieder ein Problem gibt. Und natürlich, klar, auch über das, was die Regierung macht und so weiter. Und dann gab es ja so die Sache zum Beispiel mit den Convenience Stores, die halt, das war das 2021, glaube ich, wo halt dieser Fall war, dass einer gesagt hat, Leute, sorry, ich kann diesen Franchise-Vertrag nicht mehr erfüllen, ich kann nicht mehr nachts aufmachen, ich finde einfach keine Arbeitskräfte. Ne? Und auch andere Branchen melden ja genau dasselbe und das merkt man halt einfach. Das geht halt eben mittlerweile direkt auch ins eigene Leben rein. Und natürlich ändert man dann logischerweise, wenn man total verkalkt ist und sagt, ja, böse Ausländer, ich meine, irgendwann setzt man sich vielleicht doch mal hin und sagt, oh, ich muss mal nachdenken. Zumindest gibt es auch in dieser Gruppe von Menschen Leute, die irgendwann mal nachdenken. Nicht alle, aber einige.
Ja, also, ja. Es wandelt sich. Man sieht die Veränderung eindeutig und sie geht vergleichsweise schnell. Ne? Man merkt, wie unglaublich mächtig Druck ist. Ne? Wenn der Schuh anfängt zu drücken, dann ist man bereit, irgendwie das mit anderen Augen zu sehen, die Welt.
Naja, Japan hat halt eben auch wirklich ein massives Problem. Japan ist die Schablone für alle anderen Länder.
Ja.
Was da jetzt halt jetzt schon stattfindet, werden wir hier in Deutschland in ein paar Jahren auch haben. Genau das gleiche Problem. Und wenn die Politiker das genauso machen wie in Japan, und davon ist leider bei unserer Politik auszugehen, man verpennt das Problem, weil man erstmal nur noch quatscht und auf die Idee kommt, also ich meine, der Plan in Deutschland, wie war das, gegen den Arbeitskräftemangel ist, dass Opa oder beziehungsweise, ja, ich nenne ihn jetzt mal Opa, halt länger arbeiten soll und nicht in Rente gehen soll. Und dass die Deutschen faul sind und mehr arbeiten, ach, das ist alles ein Quatsch. Jedenfalls sind wir halt gerade, übrigens, genau das Gleiche, genau das, was jetzt aktuell gesagt wird, wurde vor Jahren auch in Japan so diskutiert. Bis man auf die Idee gekommen ist, oh, das ist ja doch nicht so.
Ja, bis man auf die Idee gekommen ist. Ich meine, in Deutschland hast du jetzt schon die Zahlen, die sagen, dass wir irgendwie 2023 mehr Arbeitsstunden abgeleistet haben als jemals zuvor. Und trotzdem fehlen irgendwie noch Fachkräfte. Trotzdem arbeiten wir nicht genug. Das ist alles Geschwätz von wegen, ne, die Firmen, die halt jetzt Rekordgewinne gemacht haben in der Pandemiezeit, die wollen weiterhin Rekordgewinne einfahren. Und
ja,
und
es kommt ja auch noch dieses dazu, Lust auf Überstunden. Und wenn ich diesen Slogan höre, dann überlege ich mir dann auch, sag mal, ist man so doof, eine Statistik zu lesen? Die Deutschen machen irrsinnig viele Überstunden. Blöd werden ist nur, die meisten werden gar nicht erst bezahlt. Tada, wie soll man denn dann bitte Lust auf Überstunden bekommen? Okay, jedenfalls, ja, man sagt halt, nö, passt. Und die Bevölkerung sieht es halt und dementsprechend hat sich die Stimmung sehr gewandelt, tatsächlich. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Weil wir wissen, Rassismus ist einfach scheiße.
Jetzt müsste eigentlich nur diese Stimmung der Bevölkerung irgendwo sich wiederfinden in der Politik.
Dazu müsste die Politik aber auf die Menschen hören. Lassen wir das. Da fangen wir jetzt gar nicht erst an. So, wer von euch liest denn ab und zu mal einen Manga auf einer Webseite im Netz, weil er den in Deutschland zum Beispiel nicht kaufen kann?
Och, nicht mehr so oft. Ich meine, mit dem Alter ändert sich da auch was, ne?
Ja, tatsächlich. Wobei ich muss zugeben, ich habe noch nie Manga auf einer Webseite gelesen. Ich weiß gar nicht warum. Naja. Es ist tatsächlich so, dass japanische Verlage ein kleines Problem haben mit illegalen Manga-Webseiten. Das ist jetzt nichts Neues. Aber nach dem Urteil gegen den Betreiber von Mangamura sind diese illegalen Manga-Webseiten in Japan oder die in Japan betrieben sind, alles so gut wie verschwunden, weil die sind einfach kein Problem mehr. Das Problem sind tatsächlich illegale Webseiten aus dem Ausland. Und die werden jetzt von den Verlagen ins Visier genommen. Denn laut dem Verband, also laut der Antipiratengruppe von Verlagen und Telekommunikationsunternehmen, waren im Januar fast 80% der 1176 identifizierten illegalen Manga-Webseiten, die auch Comics wohlgemerkt in andere Sprache übersetzt haben, tatsächlich im Ausland, ne?
Naja, ich meine, das macht Sinn. Mhm. Das ist recht logisch. Aber ihre Möglichkeiten sind eingeschränkt. Klar, es gibt bestimmte Fälle, wo Druck ausgeübt werden kann. Ich meine, das ist ja alles irgendwie vernetzt und es gibt immer politische Möglichkeiten. Mhm. Aber so wie das mit vielen Sachen sind, wie zum Beispiel der Geschichte von bestimmten Piraterie-Seiten, wie zum Beispiel der Pirate Bay, wirst du nicht auslöschen können, meistens.
Nein, das nicht. Also abgesehen davon schlägst du den Kopf ab, wachsen gleich wieder zwei neue.
Ja, ja, ja.
Aber ich fand das gut, was der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes gesagt hat. Er sagte nämlich, im Vergleich zu Japan sind Strafverfolgungsbehörden im Ausland recht träge, was es halt schwierig macht, Erfolge zu erzielen. Da muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln, weil so träge sind die nämlich tatsächlich gar nicht. Es gibt aber wirklich das Problem, dass, ja, die Seiten, also erstmal die Betreiber sind super schwer auszumachen. So, und das sieht man ja nicht nur im Manga-Bereich. Ich meine, in Japan oder von Japans Popkultur technisch gesehen würden Animes, ne? Mehr, glaube ich, braucht man auch nicht erwähnen, aber auch Musik und so weiter, das wird ja alles raubkopiert wie im Weltmeister. Es ist aber halt auch einfach, man hat eben sehr stark drauf gesetzt, weil das ein Wirtschaftsfaktor ist, ist doch logisch, dass dann auch Raubkopien auftreten. Und man hat halt das Problem, dass man einfach nicht mit Vorschriften oder so kommen kann, weil man damit dann nämlich auch die Verbreitung allgemein extrem einschränkt. Und das ist ein Dilemma.
Ja klar, das ist das Dilemma der modernen Landschaft, der elektronischen, ne?
Deswegen arbeitet man jetzt. Achso, Entschuldige.
Nee, das ist auch in Ordnung. Ich meine, es ist nicht so, dass die sich da vollkommen überfordert fühlen davon. Sie haben ja schon Ahnung davon. Sie haben auch die Beispiele gesehen. Sie wissen, dass wenn du einen besseren oder gleichwertigen Service wie die Piratenseiten anbietest, dass du Chancen hast, damit zu konkurrieren. Ne?
Naja, aber wenn man jetzt mal bedenkt, die 5 führenden englischen illegalen Manga-Webseiten haben im November 2023 monatlich 320,5 Millionen Zugriffe. Und die 3 führenden vietnamesischen Webseiten hatten 213 Millionen Zugriffe. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass die 10 führenden japanischen Webseiten, und zwar die legalen, nur 120 Millionen Zugriffe haben, dann ist es schon ein krasser Unterschied, ne?
Ja, das sollte denen sehr zu denken geben.
Richtig. Das ist es. Aber man, also, ich sag mal so, man, ich kann es verstehen, dass einige Leute sagen, naja, dann, wenn ich das halt hier nicht kriege, dann gehe ich halt eben auf so eine Webseite, weil Japanisch kann ich nicht, also lese ich das dann halt da. Gut ist es nicht, ne? Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ich heiße das gut. Nee, das ist natürlich illegal, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, warum man das macht. Auch bei Anime kann ich das teilweise nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil das ja auch eine lange, lange Zeit geduldet wurde. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also allein die Fansub-Szene in Deutschland war ja mal riesig.
Ja, ja.
Und da kam Crunchyroll. aber wenn man halt bedenkt, dass der finanzielle Schaden durch die Piraterie von japanischen Inhalten, die online verbreitet werden, auf etwa 1,95 bis 2,2 Billionen Yen pro alleine im Jahr 2022 geschätzt wird, das sind 11,5 bis 13 Milliarden Euro und das ist dann fünfmal mehr als 2019, dann ist das schon ein hartes Brett.
Ja, aber das ist auch Blödsinn. Das ist immer wieder Propaganda und Werbung von denen.
Ja, natürlich, klar.
Die Menge an Anime, die geguckt werden, hat sich nicht verfünffacht im Jahr 2019 bis 2022. Nein. Der Anime-Markt ist auch stetig gewachsen und man kann sich das angucken, wie viel mehr Serien es gibt, wie viel mehr Leute es gucken. Dafür haben wir harte Daten und es hat sich nicht verfünffacht. Was sich verfünffacht hat, ist der potenzielle Markt. Natürlich, alles, was du erreichen könntest, weil jetzt Interesse da ist, als Verlust und als Schaden einzustreichen, weil du es nicht geschafft hast, diesen Markt zu erschließen, ist natürlich Plam-Plam. Ne, was willst du denn das eins erzählen? Ne? Das ist das, was du haben könntest. Da kannst du aber nicht rumjammern. Schaden,
ich kenne die Berechnungsgrundlage nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber die würde mich halt schon mal interessieren. Ich habe sie mal aus Spaß angefragt. Mal sehen, ob ich die bei Zeiten dann irgendwann auch mal bekomme. Weil ja, ich finde die Zahlen auch ziemlich heftig. Und ja, es ist halt eine Schätzung. Also wird sie sowieso nicht richtig sein. Aber wie sie das berechnen, würde mich wirklich mal interessieren.
Ja, also aber meistens, also so gut wie immer wird es halt, weil es publikums- und werbungswirksam ist, ne, wenn man das schreibt, so ein Zugriff als ein tatsächlicher Nutzer auch betrachtet, ne, der jetzt bei unseren Diensten hätte Abo zahlen können. Das ist natürlich Katz. Für die Katz. Die Sache ist die könnten auf jeden Fall es schaffen, das richtig nach unten in den Boden zu stampfen. Nicht dadurch, indem sie es einfach versuchen zu verbieten, sondern indem sie halt sich selber den Fokus drauf legen, ihren eigenen Vertrieb zu fördern.
Ja, aber da gibt's ein kleines Problem, siehe Filmstreaming.
Ja klar, aber trotzdem, Crunchyroll ist das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, ne? Bei Crunchyroll kriegst du jetzt das meiste. Das kann funktionieren. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt utopisch, klar, logisch, aber wenn jetzt all die großen Manga-Verlage in Japan sich zusammenschließen würden, ja, und alle ihre Mangas auf eine App schmeißen, die dann global verfügbar wäre und nicht zu teuer, die würden damit sowas von den illegalen Seiten den Hahn abdrehen.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Ich verweise nochmal ganz kurz trotzdem auf Netflix. Wie das ausgeht, okay. Sehen wir da ja gerade.
Ja,
ne?
Aber
wir
das
haben,
hat ja weniger was damit
zu tun.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, da ist Netflix dann nicht. Schuld dran. Erstens, weil sie ihre Preise nach oben schrauben und gleichzeitig aber ihre Qualität nach unten senken.
Ja, und das löscht jetzt mal raus. Davon rede ich überhaupt nicht. Ich sagte Beispiel Netflix. Vielleicht lasst ihr mich ja noch mal erklären. Bei Beispiel Netflix sieht man, wenn ein Konzept funktioniert, dann kommt sofort das wirtschaftliche Interesse noch mal hinterher und jeder macht seinen eigenen Schuh und dann stehst du da und hast auf einmal 10 Dienste und dann ist der ganze Spaß da. Dank Netflix ist nämlich tatsächlich das illegale Streaming massiv zurückgegangen.
Das stimmt tatsächlich.
Jetzt ist es wieder stark angewachsen, weil es einfach viel zu viele Dienste gibt und du das gar nicht bezahlen kannst.
Ja klar, aber aus Japan versuchen sie es gerade von Anfang an mit der viel zu vielen Dienste-Variante. Ja. Ne? Wie viele
genau
Dienste gibt es? Wenn die sich zusammenschließen würden, wäre das was anderes.
Richtig. Genau, das ist eigentlich das Problem. Es ist halt immer die Sache Nachfrage und Angebot. Und naja, ich entscheide mich halt dreimal, ob ich jetzt 5 verschiedene Dienste abonniere und dafür Geld ausgebe oder ob ich vielleicht lieber irgendwas Illegales, Kleines unterstütze,
ja.
Wo ich aber erstens mehr Auswahl habe und auch weniger bis gar nichts bezahlen muss. Also es ist immer, Piraterie stoppt man nur dadurch, dass man halt das Angebot auch zur Verfügung stellt.
Richtig. Und man muss auch dazu sagen, Piraterie wird ja nicht nur aus Leidenschaft betrieben. Also bei Fansubs, eine andere Geschichte, Fansubs-Gruppen haben es definitiv größtenteils aus Leidenschaft gemacht. Oder machen es aus Leidenschaft. Ich weiß, gibt es in Deutschland eigentlich noch Fansubgruppen?
Also, wenn es sie gibt, weiß ich nicht mehr.
Darum. Oh, ich glaube es. Ich meine, das war zu Anfang, wo Anime halt noch sehr nischenhaft war, halt hat es extrem auch gefördert, dass die Sachen in den Westen gekommen sind, besonders in Amerika. Da gibt es sehr interessante Sachen dazu. Aber ich glaube, mittlerweile ist das Angebot eigentlich vorhanden, dass das nicht mehr notwendig ist. Zumindest in Deutschland gibt es, glaube ich, keine offiziellen größeren Fans.
Keine Ahnung. Mehr. Also mir fallen auch schlagartig nur noch eine Gruppe ein. Ich glaube, Cookie Subs hieß sie. Die waren echt gut. Aber nee, wie gesagt, der Punkt für mich ist halt einfach, ja, sie müssen umdenken, aber das, durch dass es halt eben Wirtschaft ist, wird es ein bisschen schwierig. Ja, jeder will halt das größte Stück vom Kuchen abhaben und man vergisst halt eben einfach, der Konsument, er hat nur ein eingeschränktes Budget.
Ja.
Ach ja, ein Hoch auf den Kapitalismus.
Ja, es lebe der Kapitalismus. Machen wir ein anderes Thema. Wir haben ja noch ein paar. Und zwar, der Tourismus ist ja auch noch da. Es ist ja so, Japan ist ja nun mal ein wahnsinnig beliebtes Touristenziel. Ich meine, im März waren das erste Mal über 3 Millionen Touristen nach Japan gereist. Und das ist wirklich mal wow. Und es steigt halt weiter an. Ziel sind ja 5 Millionen pro Monat. Und natürlich will man an das Geld. Touristen geben Geld aus, ist wichtig für die Wirtschaft und so weiter. So, jetzt hat ja Japan aber ein kleines Problem. Das Problem ist nämlich, es sind ja nicht nur Otto-Normal-Touristen, also ich sag jetzt mal wie Matze und Banks, ne? Ich nehme mich da jetzt nicht mit rein, weil ich gehöre nämlich zur anderen Gruppe. Tatsächlich gibt es ja auch zum Beispiel Vegetarier oder Veganer und natürlich Muslime. Und das Problem ist, man hat das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber man möchte jetzt auch diese Zielgruppe erreichen. Und deswegen plant die japanische Tourismusbehörde ein Modellprojekt, um Gemeinden dabei zu unterstützen, ihre Attraktivität genau für diese Art von Touristen zu steigern. Geplant sind unter anderem, dass Gemeinden zusammenarbeiten, um zum Beispiel Gebetsräume in Touristeninformationen reinzubasteln, damit halt eben Muslime in Ruhe beten können, aber eben auch Gerichte und Speisekarten und so weiter zu entwickeln, um halt eben fleischloses Essen anzubieten.
Finde ich gut. Weil ich finde, wenn man auf Touristen setzt, dann sollte man eigentlich sich auch so einrichten, dass man jeden willkommen heißen kann und nicht halt selektiert. Und außerdem haben wir schon oft darüber gesprochen, dass die größte Anzahl an Touristen halt aus den anderen asiatischen Ländern kommen. Und man darf nicht vergessen, dass halt dort auch sehr viele Muslime leben. Wir sprechen ja jetzt hier nicht von Leuten aus Saudi-Arabien, Ägypten und etc., sondern halt tatsächlich von direkten Nachbarn. Und da sollte man
natürlich
sich
auch ganz kurz, natürlich will man auch gerade aus Arabien die Leute haben, weil ja, die geben viel Geld aus. Aber nehmen wir zum Beispiel Indonesien.
Ja, bestes Beispiel.
Indonesien, riesengroß. Sind,
ja, und gerade dann auch die Touristen, die halt vielleicht für 1-2 Tage hinreisen und dann halt eben ordentlich Geld ausgeben. Das ist ja so beliebter Volkssport, dann den schwachen Jens. Ist es halt eben einfach so, man möchte diese Leute oder man muss den Leuten halt auch was bieten. Und das Gleiche gilt auch für Vegetarier, weil ich meine, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt sind vegetarisch unterwegs. Und natürlich auch noch vegan. Aber gut, man geht hier natürlich gezielt auf Vegetarier jetzt ein. Und man muss auch dazu sagen, in Japan gibt es ja eh immer mehr Vegetarier und Veganer. Also die fleischlosen Alternativen, die man jetzt auch im Supermarkt kaufen kann, die sind ja da und das wird ja auch immer mehr. Also es ist also ein ganz, ganz großer Markt. Aber Japan hat halt immer noch den Ruf weg für die Leute, die sich nicht mit dem Land beschäftigen. Ja, da gibt's ja immer noch Fisch zu essen und so weiter und so fort. Und das muss man halt ein bisschen drehen, um interessant zu werden. Und genau da will man jetzt, oder das will man jetzt halt versuchen.
Ja, ich meine, das hat auch Sinn, weil oft ist man nicht vorbereitet darauf. Es gibt genug Restaurants in Japan, die gar keine vegetarische Variante anbieten können, weil ja alle ihre Gerichte so vorbereitet sind, dass irgendwo halt Fischbrühe drin ist oder sonst was, ne?
Richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade in Tokio gibt es immer mehr vegane Alternativen. Wir haben übrigens mal einen Podcast gemacht, den verlinken wir euch mal in der Beschreibung. Könnt ihr mal reinhören, war sehr, sehr interessant. Also es wird schon sehr, sehr, oder ich sag mal, es gibt schon natürlich die Möglichkeit, sich in Japan auch fleischfrei zu ernähren, ohne Probleme. Man muss aber sehr genau suchen.
Ja, ja. Ich meine, tatsächlich ist es wahrscheinlich um einiges schwerer, so vegan und vegetarisch sich zu ernähren in Japan, als Muslime durchzukommen. Ich meine, das sind halt das wenige Einschränkungen, ne?
Ja, naja, man stellt sich halt langsam drauf um. Ich meine, wenn es halt auch Akzeptanz in der Bevölkerung selbst dafür gibt, ist das immer ein Pluspunkt.
Ja, definitiv. Und nein, das ist tatsächlich als Muslim auch nicht ganz so einfach, weil das Halal-Essen ist da. Man muss ja auf gewisse, ich kenne jetzt die Regeln wohlgemerkt nicht.
Ja, aber das ist auch nicht für alle.
Richtig, das ist halt das Ding. Also auch da wird jetzt halt eben dran gebastelt. Und ja, ich meine, warum nicht? Warum soll man sich nicht interessanter machen? Genauso ist es ja auch so, dass in Japan mittlerweile gibt es Initiativen, die zum Beispiel ökonomisches Reisen anbieten und auch daran arbeiten, das weiter auszubauen, weil halt immer mehr Touristen darauf tatsächlich Wert legen. Was jetzt ein bisschen seltsam ist, weil man meistens mit dem Flugzeug nach Japan kommt. Und diese ist jetzt nicht so ökologisch, aber auch tatsächlich, Anna und Japan Airlines arbeiten ja daran, tatsächlich so grün wie möglich zu werden. Also mit alternativen Kraftstoffen und. Halt, weil sie eben sehen, aha, da gibt es diesen Trend, wir müssen das also bedienen. Hm. Und ich meine, wie gesagt, wieso nicht?
Ja, gut gedacht, weil es ist tatsächlich so, dass der japanische Tourismusbereich wächst. Es geht
aber holla,
richtig
die
ab.
Waldfee. Das tatsächlich. So, wollen wir noch was Kurioses machen?
Yes.
Oh Mann. Also, okay. Ja, nee, übernimmt das bitte einer von euch. Sorry, ich lache jetzt schon mich gerade innerlich kaputt. Das ist einfach zu, oh Mann.
Okay, also in Osaka hatte ein Politiker eine gute Idee. Also beziehungsweise er dachte sich, es wäre eine gute Idee.
Ein Politiker, der Gouverneur.
Der Gouverneur von Osaka, der große Mann von Osaka
hat
eine
noch schräger.
Wunderbare Idee. Und zwar, man könnte ja das Wahlalter senken, ne? Weil wir haben ja sowieso Probleme mit Nachwuchs und es ist auch ein Problem, dass die Gesellschaft überaltert ist und viele Bereiche der Gesellschaft nicht wirklich repräsentiert werden, besonders was Wählen angeht. Dann hat er jetzt die wunderbare Idee gehabt, man könnte es ja auf 0 Jahre senken.
Ja, also genau genommen sagte er in einer Pressekonferenz, jeden Menschen muss ein Wahlrecht eingeräumt werden, unabhängig von Alter, und das umschließt halt auch Babys.
Ich meine, das hört sich sehr lustig an, aber ich finde die Diskussion gar nicht so verkehrt, ne? Weil wir müssen mal ehrlich sein, für wen wird denn Politik überwiegend in Japan gemacht? Für die alten Menschen. Also,
überall.
Eben. Und theoretisch, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der man irgendwie Teil ist, sei man auch jetzt so der Schüler, der dazu genötigt wird, zur Schule zu gehen, ist halt mal so, dann sollte man ein gewisses Maß an Mitspracherecht schon haben. Ob die Idee jetzt gut ist, dass man da das Wahlrecht gleich auf 0 herabsetzt, ist natürlich was anderes, weil ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie so ein Baby einfach wählen geht.
Ganz
man, also ich sag mal so rum, ja, das Wahlalter zu senken, definitiv. 16 zum Beispiel ist ein sehr gutes Alter dafür. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, dann muss es aber definitiv auch einen besseren Politikunterricht in Japan geben, der nämlich dann auch den Kindern erklärt, was eigentlich die aktuelle Politik gerade ist, oder wie die Politiklandschaft ist. Denn das Problem, und das sehen wir ja hier gerade in Deutschland, wir haben da ja die besagte Partei, dessen Namen ich jetzt gerade nicht nennen möchte, die zum Beispiel auf TikTok extrem aktiv ist und da sehr viele Jugendliche erreicht. Und die Partei ist ja nicht gerade dafür bekannt, die Wahrheit zu erzählen. Und das Ding ist halt, wenn man das Wahlalter senkt, und wie gesagt, ich bin dafür durchaus, dann muss man aber auch wirklich von vornherein in der Schule dafür sorgen, dass eben vernünftig über die Politik aufgeklärt wird.
Ja, aber es ist trotzdem, es wäre zu schwer, weil es ist wirklich schwer als Kind eine unabhängige Meinungsbildung zu bekommen. Ne? Das,
ja, als Erwachsener ist es auch nicht gerade einfach.
Nee, als selbstverständlich nicht. Wir wissen ja, wie das alles funktioniert. Mhm. Und natürlich ist es auch dann die Frage, wie weit beeinflussen die Eltern oder wie weit werden die Eltern beeinflusst, was dann Meinungsbildung angeht und Stimmen. Das kann, also, das muss man ein bisschen eher durchdenken, aber es ist nicht so, dass ob das hier was komplett Neues wäre. Ne? Da gab es ja schon mal was aus Ungarn von einem Mann namens Paul Demini, der ein Konzept so vorgesehen hat, dass Kinder unter dem eigentlichen Wahlalter ihr Stimmrecht dann den Eltern geben können, ne? Dass die Eltern sozusagen dann extra Stimmen haben in der Menge ihrer Kinder, um für die zu wählen. Aber ja, ich weiß,
das finde ich auch sehr schwierig.
Ja, einige wichtige Entscheidungen triffst du ja auch als Kind. Zum Beispiel, wir treffen relativ früh die Entscheidung, welche Schule wir besuchen wollen, Gymnasium oder Realschule. Ne? Mit 10 ist das relativ früh. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die deinen Lebenslauf schon beeinflusst. Deswegen ist es nicht völlig abwegig, aber einfach ist es nicht.
Ja, zum Beispiel mit 14 bist du ja auch zum Beispiel religionsmündig in Deutschland.
Ja, ja.
Ist auch also, eine große Entscheidung teilweise.
Ja. Einfach ist es definitiv nicht, aber trotz allem wäre es durchaus möglich. Und wie gesagt, 16 halte ich für ein vernünftiges Alter, weil dann kommt die Politik vielleicht mal auf die Idee, auch mal Politik für jüngere Menschen zu machen.
Hm.
Also warum nicht, aber auf null runtersenken, so nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, Ihr Sohn ist geboren, hier ist übrigens der Wahlzettel, heute sind Wahlen.
Ja, ein bisschen heftig gegen gerudert.
Also frei nach kleiner Timmy, willst du das blaue richtig oder das grüne richtig? Nein, nicht das Papier essen.
Ja, so ungefähr. Nein, also das ist dann doch ein bisschen zu früh. Ich meine, er hat es natürlich nicht so gemeint, aber sein Vorschlag war jetzt auch nicht unbedingt gerade der durchdachteste. Der
ja, aber es wäre geil. Stell dir mal vor, für eine Science-Fiction-Kurzgeschichte könntest du das schön ausschlachten, wenn dann die ganzen Parteien sich so vom Design und von der Werbung und von der Politikmache so umändern müssen, dass sie kindgerecht sind und die Kinder ansprechen.
Da gibt es als Wahlgeschenke keine Kulis mehr, sondern irgendwie Babyspielzeug.
Ja, und die Sesamstraße bekommt eine ganz neue Bedeutung.
Oh, wow.
Mamma mia. Ich bin der gewählte Herrscher. Ach ja, und wer hat sie legitimiert? Die ganzen Nulljährigen. Gott. Nee, lassen wir das mal. Abgesehen davon, ganz ehrlich, das Rumgeknutsche von den Politikern, die dann in die Krankenhäuser rennen und die ganzen Kinder abknutschen. Oh, die würden mir leid tun. Also nicht die Politiker, sondern die Kinder. So, letztes Thema. Wir haben in Japan ja einen Kaiser. Und Japan hat ein Problem. Also eigentlich hat die kaiserliche Familie ein Problem, denn da gibt es so leichte Nachwuchsprobleme. Und es wird ja schon ewig und drei Tage darüber diskutiert, ob man vielleicht mal die Regeln ändern sollte und in der ältesten Monarchie der Welt doch vielleicht einfach auch mal eine Kaiserin auf den Stuhl lässt. Ja, darüber wird ewig und drei Tage in der Politik diskutiert. Und wir wissen, wenn die Politik diskutiert, das dauert immer eine ganze Weile und so weiter. Und da gibt es ja dann die ganzen konservativen Stimmen und so weiter und so fort. Jedenfalls geht das seit Jahren so. Naja, und jetzt ist es eben so, dass das Nachrichtenportal Kyodo News einfach mal nachgefragt hat in der Bevölkerung. Und die Bevölkerung war da ziemlich eindeutig, ja. Warum sogar nicht?
Sehr eindeutig, meine Güte, das wird ja immer mehr.
Ja, das war extrem eindeutig, weil es gab eigentlich so gut wie keine Nein-Stimmen.
Ja, wie war das? Vor nicht ganz 10 Jahren, aber so 2017 oder so waren es noch 20% bis 70% so Befürwortung, ne? Jetzt sind es schon wie 90 oder mehr.
Mhm. Wow. Es ist ja auch so. Wäre nicht das erste Mal, dass Japan eine Kaiserin hatte. Also so 1762 bis 1771 saß ja auch schon mal eine Frau auf dem Thron. Klar, ja. Eine Kaiserin war bisher immer eine Ausnahme, logisch. Und man muss auch mal ganz ehrlich sein, es ist ja nicht so, dass Japan oder dass Frauen in Japan immer so hinter den Männern gestellt worden ist. Es war auch mal eine ganze Zeit lang anders. Das darf man ja nicht vergessen.
Im Altertum war es so, dass Japan von einer Matriarchin beherrscht wurde. Das war so im 4., 5. Jahrhundert. Ne?
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber das hat sich dann irgendwann mal gedreht und dann war man halt der Meinung, der Mann ist eh besser, Blase als Blubs, so das übliche Gesülze. Aber davor war das in Japan anders tatsächlich.
Ja, also es ist halt seitdem Japan sich versucht hat, so zu modernisieren. Seitdem die Öffnung von Japan vollzogen wurde im 19. Jahrhundert und die Meiji-Restauration daherkam, da hat man sich ja, was so Adel angeht, an den Rest der Welt, besonders am Westen, orientiert. Und
an
seitdem gab es.
Das ist der Witz. Man hat tatsächlich die preußischen Thronfolgerregeln für das japanische Kaiserhaus übernommen. Und seitdem dürfen Prinzessinnen halt eben nicht mehr die Thronfolge antreten, nur noch Männer. Das Problem ist, und das hat man damals, also würde es Preußen jetzt noch geben, was es Gott sei Dank nicht der Fall ist, da wäre es genauso. Das System hat so eine klitzekleine Schwäche. Denn der derzeitige Kaiser hat eben nur eine Tochter und sein Bruder hat sehr spät tatsächlich erst einen männlichen Erben vorzeigen können. Mhm. Und naja, deswegen ist halt eben die Diskussion politisch zumindest ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber es ist halt eben einfach so, das System hat einfach Schwächen, Punkt, Ende, aus.
Definitiv. Und es gibt trotzdem Leute, die wirklich mit komischen Argumenten daherkommen, dass es irgendwie so urjapanisch und traditionell sein, dass es nur der Mann ist. Und dann ist es einfach nur von Preußen gekopiert. Und davor waren es irgendwie halbes Dutzend Mal in der Geschichte der Shogunate irgendeine Frau an der Macht oder so oder einen Kaiser.
Ja, es ist halt einfach so, also man muss mal ehrlich sein, die Monarchie hat in Japan ja sowieso nichts zu melden. Das ist halt eben, sie ist einfach da. Man leistet sich das noch, weil es halt eben Geschichte und fertig. So, was ein Kaiser anrichten kann, das hat Japan ja auch schon ein paar Mal zu spüren bekommen. So ist es ja auch nicht. Der Punkt ist halt einfach, Warum soll man da nicht einfach eine Frau auf den Thron setzen? Ist doch völlig egal.
Ja.
Ich meine, England ist doch das beste Beispiel, dass eine Frau durchaus in der Lage ist, irgendwie ein bisschen was zu regieren, ne? Also so zwinker, zwinker, ne? Also deswegen verstehe ich nicht, dass man sagt, oh nö, das geht überhaupt nicht, das ist voll die Tradition. Aber Tradition soll man ja im Prinzip auch nur so lange bewahren, bis sie nicht zu einer eigenen Bedrohung werden. Also, und in dem Fall ist das ja sehr offensichtlich, weil es gibt halt nur noch 3 Thronfolger, von dem der eine noch ein Kind ist und der andere im Prinzip das eine Bein schon im Grab hat. Also viel Auswahl hat man da halt nicht
mehr.
Ja, und
es gibt ja noch andere Probleme. Also zum Beispiel, wenn eine Prinzessin bürgerlich heiratet, was jetzt, weiß Gott, ja auch nicht gerade unnormal ist. Ich meine, es gibt nicht mehr so viele Adlige, die da rumhopsen. Dann wird sie halt eben aus der kaiserlichen Familie ausgeschlossen. Ist vielleicht keine so gute Idee.
Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden, warum man das nicht einfach aufhört zu tun. Weil ich meine, im Prinzip schadet man ja allen Parteien. Die Kaiserfamilie schrumpft dadurch und naja, die Prinzessin, die hat ja auch nicht besonders viel davon, bloß dass sie jetzt wahrscheinlich ständig von Paparazzis noch verfolgt wird.
Mhm. Ja, also die Meinung der Bevölkerung ist auch dazu ziemlich eindeutig. Ja. Die sind alle so der vernünftigen Meinung, dass wir den Unsinn nicht brauchen. Und bei 90% Befürwortung für die Idee einer Kaiserin, da kannst du auch bei bestem Willen nicht mehr irgendwie das groß verteidigen.
Und man muss mal ehrlich sein. System. Die Politik hört das sonst immer bei jedem Blödsinn auf Umfragen, also zumindest was die Meinungsumfragen angeht. Wieso hört man nicht einfach da und beendet die Diskussion und macht es einfach bummfertig aus?
Ja, weil man ja tatsächlich denkt, dass man die bessere Idee hat, weil bisher wird ja vor allem darüber diskutiert, ob man irgendwelche Zweigfamilien wieder rangliedert. Das heißt, statt einfach die Tochter auf den Thron zu setzen, kommt dann irgendwann der Cousin des Großenkels Neffen dann auf den Thron.
Ja, da gibt es so ein kleines Problem. Auch da hat man mal nachgefragt vor ein paar Jahren und da hatte irgendwie die 2-2-2-2-Zweitfamilie überhaupt gar keinen Bock dazu.
Kann ich auch verstehen, weißt du, da lebst du seit Jahrzehnten in Ruhe und Frieden und dann heißt es auf einmal, yo, vielleicht werdet ihr potenziell wieder Kaiser und du denkst dir auch so, nee, den Job will ich jetzt nicht unbedingt machen.
Ganz genau, weil man muss mal ehrlich sein, die Regenbogenpresse in Japan ist übrigens nicht zimperlich, da kann sich selbst die Bildzeitung noch hinter verstecken. Alter. Und das soll was heißen, ich meine, die ist bekanntlich auch nicht zimperlich.
Ja, ach, aber da fällt mir gerade ein, dass bei der Regenbogenpresse meintest du, die letzte Prinzessin, die ja geheiratet hat und mit ihrem Mann nach New York gegangen ist, das war ja auch so ein kleines Skandalöchen, weil die Mutter von ihrem Ehemann ja irgendwie Schulden hatte, auch ganz merkwürdig. Da ist die Regenbogenpresse in Japan gerade total verzweifelt, weil man findet die nicht mehr, man weiß jetzt gerade nicht aktuell, wo die wohnen und wegen dem Yen ist es zu teuer, nach New York zu fliegen und nach denen zu suchen. Also kann man die jetzt gar nicht mehr weiter verfolgen. Furchtbar.
Nur mal so als kleiner Funfact nebenbei, von einem ziemlich großen Klatschblatt in Japan wurde gerade ein Journalist verurteilt, weil er sich nämlich seine Kommentare zu genau diesem Thema ausgedacht hat.
Ja, ja.
Meine Güte.
Es war halt so teuer, nach New York zu reisen. So, komm, machen wir noch ein schnelles Thema. Ich habe da nämlich noch was, darüber würde ich gerne sprechen. Ihr kennt doch bestimmt das Heimatsteuersystem. Wer es nicht kennt, das Heimatsteuersystem ist eigentlich ganz lustig. Und zwar können die Menschen ihre Heimatsteuer bezahlen und können sich dann aussuchen, wo. Und natürlich wird das nicht einfach so gemacht. Nee, man kriegt dafür Geschenke. Und die Gemeinden überschlagen sich mit Geschenken. Also du kannst da sogar ein ganzes Wagyu-Rind bekommen und solche Spirenzien. Das ist also wirklich ein sehr teures Vergnügen. Wohlgemerkt, die meisten Städte machen dadurch übrigens auch Minus. Aber naja, das Problem ist aber, die nicht mitspielen, und dazu gehören die 23 Bezirke von Tokio bisher, die leiden halt unter massiven Abfluss, weil klar, die Menschen wollen Geschenke haben. Also ist man in Tokio jetzt dazu übergegangen zu sagen, verdammt, dann machen wir da jetzt mal mit. Also gibt es jetzt auch besondere Geschenke. Natürlich zum Beispiel Tickets für eine monatliche Cosplay-Veranstaltung als Geschenkoption oder ein professionelles Make-up und Cosplay-Kostüm. Aber du kannst auch Bahnhofsvorsteher spielen und. Das soll jetzt helfen, die Steuern in Tokio wieder zu erhöhen. Problem an der ganzen Geschichte ist, man macht das sehr unfreiwillig und dementsprechend fordert man natürlich auch eine Änderung, was irgendwie verständlich ist.
Ja, ich finde es irgendwie sehr schade, dass sie da eingeknickt sind, weil eigentlich gehört dieses System weg. Es ist hirnrissig, dass du die Hälfte von den Gemeinden, die da mitmacht, ein Minus zu verzeichnen haben. Ja, das ist für die Miezekatze. Du sollst doch die Steuergelder bekommen, damit du irgendwie die benutzen kannst für Infrastruktur oder also für andere wichtige Dinge.
Der Grundgedanke war ja eigentlich gut. Der Grundgedanke war ja, wir wollen ländlichen Gemeinden helfen. Daraus ist dann halt ein Wettrennen entstanden. Sowohl erstmal die Geschenke wurden immer teurer, dann kommt das Marketing hinzu und so weiter und so fort. Das können sich die kleinen Gemeinden übrigens sowieso schon nicht mehr leisten. Sie versuchen halt mitzuhalten, machen dadurch dann noch mieser. Also das Ding ist gnadenlos nach hinten durchgegangen. Das sagen übrigens auch alle Steuerexperten. Totaler Blödsinn. Und es gab mittlerweile sogar schon eine Stadt, die wurde einfach ausgeschlossen von dem System, weil die hat so dermaßen übertrieben, dass man im Prinzip hat die Geschenke vergeben, die war nicht mal mehr ansatzweise mit dem, was man dafür hätte zahlen müssen an Steuern, deckbar.
Oh Mann, ey. Okay, ja. Auf jeden Fall. Tokio steigt in den Ring. Und bietet an.
Richtig, das heißt also, lebt ihr gerade irgendwo in Japan, dann bezahlt halt einfach nach Tokio eure Heimatsteuer, dann könnt ihr da tolle Sachen kriegen. Und nein, ohne Scherz, wir wurden tatsächlich mal gefragt, nein, aus Deutschland könnt ihr eine Steuer dahin nicht zahlen, ihr seid da nicht irgendwie erfasst. Warum auch? Ach ja, ihr seid nicht keine Japaner, naja. Nee, aber das Heimatsteuersystem ist wirklich wahnsinnig lustig. Wir haben einige Artikel verlinkt in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr euch das Ganze mal durchlesen. Das ist teilweise so kurios. Also, was es da für eine Geschenke gibt, du Heilige. Ach ja. So, und damit sind wir durch für heute. Und passend dazu knallt mir hier gerade die Sonne rein. Yay. Also, liebe Leute, wie immer, schön, dass ihr dabei wart. Freut uns auch, dass uns neuerdings so viele Leute folgen. Dafür mal ein Riesendanke, dass ihr unser Geschwafel mögt. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Anmerkungen und so weiter könnt ihr uns auch gerne senden. Wir verlinken ja die Adresse hier unten. Übrigens neu für die, die uns sonst wo abonniert haben. Man kann uns jetzt auch bei YouTube abonnieren. Nee, also macht mal ein Like. Ach, das wollte ich schon immer mal sagen. Oh Gott. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.